Deutschlandfunk, Börse.
Zunächst aber schalten wir in den Handelssaal in Frankfurt am Main, wo ich meine Kollegin Claudia Wehrle begrüße. Frau Wehrle, inzwischen ergreifen die Folgen des Coronavirus immer neue Bereiche der Wirtschaft. Jetzt sind auch die Ölpreise unter Druck. Der chinesische Ölriese Sinopec hat die Produktion in der größten Raffinerie des Landes um 600.000 Barrel pro Tag gesenkt. Die Ölpreise fallen. Der saudische König Salman hat mit Russlands Präsident Putin telefoniert. Es gibt Beratungen von OPEC-Gremien. Heute ist sogar der Preis für Heizöl in Deutschland erstmals seit fast 2 Jahren unter 60 Euro gefallen. Wie sehr trifft das Virus die Ölmärkte?
Ja, es trifft die Ölmärkte. Immerhin momentan der Ölpreis wieder etwas erholt. Das Fass WTI, also amerikanisches Leichtöl, kostet $50.93. Das ist also wieder etwas über $50. Nichtsdestotrotz, Sie haben skizziert, es herrscht große Nervosität an den Rohstoffmärkten. Als Grund wird immer wieder genannt die Ausbreitung des Coronavirus und damit natürlich verbunden die Sorge, dass sich mittel- bis langfristig das weltweite Wirtschaftswachstum abschwächen könnte. David Kohl ist zu Gast, Chefvolkswirt bei der Bank Julius Bär. Herr Kohl, gibt es denn diesen direkten Zusammenhang?
Ja, auf eine Art bestimmt natürlich. Der Ölpreis wird auch wie viele Märkte durch das Angebot und die Nachfrage bestimmt. Und da sind insbesondere hier die Nachfragesorgen hier im Spiel, dass man das in Kauf nimmt. Aber es gibt noch einen wichtigeren Faktor, der den Ölpreis und dann diese starken Schwankungen bestimmt. Und das ist halt die Risikoaffinität der Anleger. Also wie stark geht man in solche Risikoassets, in solche Risikorohstoffe hinein? Und da zählt Öl eben zu einer denen. Der ist immer dann beliebt, wenn der Risikoappetit recht hoch ist. Und das Virus hat eben nicht nur hier die Nachfrage gedämpft, und das sind die fundamentalen Befürchtungen, sondern vor allen Dingen auch den Risikoappetit der Anleger. Und da leiden klassischerweise diese Rohstoffe, die sehr nah am Zyklus der Ökonomie hängen.
Die OPEC-Staaten und weitere Förderländer wollen sich heute und morgen über das weitere Vorgehen beraten. Wie ernst ist die Lage?
Na, bei den OPEC-Ländern ist natürlich auch immer die Aussage, wenn wir was tun, dann versucht man hier die Stimmung am Markt zu beeinflussen. Dass die OPEC-Länder jetzt wirklich von einem Tag auf den anderen das Angebots-Nachfrage-Gleichgewicht tatsächlich beeinflussen können, das ist eher fraglich. Wir haben seit geraumer Zeit ein Überangebot an Öl, also recht reichliche Versorgung für die globale Ökonomie. Und die OPEC versucht natürlich jetzt hier hauptsächlich durch die Beeinflussung der Stimmung, also man geht ja auch an die Presse, man sagt, dass man sich hier trifft, also hier zu beeinflussen, um auch die Märkte in die eine oder andere Richtung zu bewegen.
Die OPEC versucht, die Märkte zu beeinflussen. Sagen Sie, wenn man mal schaut, die Macht der OPEC ist heute längst nicht mehr so groß, wie das früher mal der Fall gewesen ist. Andere Anbieter, beispielsweise die USA, sind mittlerweile auch auf dem Markt. Wie sehr verändert das?
Da gab es eine große Veränderung in der Ölproduktion, eine technologische Veränderung. Das sogenannte Fracking, also das, wie man in den USA hauptsächlich das Öl gewinnt, hat nicht die USA wieder zu einem starken Produzenten von Öl gemacht, sondern man ist auch hier sehr viel schneller im Angebot schaffen und im Angebot zurückfahren. Man kann hier dort die Produktion relativ schnell hochfahren, und seit geraumer Zeit erleben wir, dass das eben nicht nur Nischenanbieter in den USA sind, die diese Technologie ausprobiert haben, sondern die großen Ölkonzerne steigen da ein mit sehr, sehr viel Geld. Und da hat natürlich die OPEC sehr viel an Macht eingebüßt, was hier die Preise zu beeinflussen geht. Und ihr bleibt fast nur noch eben dieses Instrument der Marktbeeinflussung durch PR, durch Ankündigung.
Öl ist ein wichtiger Rohstoff für die Produktion, aber auch für den Transport. Nichtsdestotrotz, es ist ein endlicher Rohstoff. Die Suche nach Alternativen, die gibt es, die läuft. Wie weit ist man da gekommen?
Ja, bei der Endlichkeit, gerade beim Angebot, ist man relativ entspannt. Eine Entwicklung haben Sie schon erwähnt, oder haben wir schon erwähnt, die Fracking-Technologie, die hat sehr viel weiter das Angebot erweitert. Aber wir sehen auch immer wieder in anderen Bereichen, Norwegen zum Beispiel hat neue Ölfelder erschlossen, ganz überraschend, wo man gesagt hat, hier, wir kommen auch nicht mehr weiter mit der Produktion voran. Und dann haben Sie immer noch politisch eingelockte, verschlossene Ölfelder, wie zum Beispiel in Libyen oder im Iran. Das heißt, man macht sich derzeit sehr wenig Gedanken darüber, dass wirklich das Angebot nicht reicht, sondern vielmehr darüber, in die Entwicklung, die dahin geht, brauchen wir überhaupt noch so viel Nachfrage an Öl?
In 5, in 10 Jahren, sagen wir in 20 Jahren, was glauben Sie, wie wird der Ölmarkt sich entwickeln?
Da wird es wahrscheinlich die Nachfrage sein, die hier den Ölmarkt diktiert. Das heißt, die Tendenz geht ja gerade über diesen langen Zeitraum hinsichtlich weniger Ölnachfrage. Und das wird den Druck dauerhaft nach unten drücken.
Das sagt David Kohl vom Bankhaus Julius Bär.
Ja, auch aus Köln. Dank an Herrn Kohl. Und Frau Welle, schauen wir auf den DAX. Der war ja letzte Woche gebeutelt wegen des Coronavirus. Wie sieht es denn heute aus?
Deutlich erholt. Der DAX mehr als 1% im Plus, steht jetzt bei 13.220 Punkten. Auch die Börsen in Asien haben zugelegt, und zwar nicht nur in China, sondern auch am Tokyota-Aktienmarkt, den Nikkei-Index, 0,5% im Plus. Wobei die Ausbreitung des Coronavirus, das ist nach wie vor ein ganz wichtiges Thema hier auf dem Parkett.
Tesla, der Elektrobauer aus den USA, ist jetzt an der Börse so viel wert wie VW und BMW zusammen. Wie kommt das denn?
Ja, man muss sich die Dimensionen mal klar machen. VW und Toyota, das sind die beiden größten Autokonzerne der Welt. BMW, ein weltweit operierender Autohersteller. Tesla, ein Konzern, der Elektrofahrzeuge produziert, der aber auch viele Verluste produziert. Tiefrote Zahlen, der in einer Nische tätig ist. Das deutliche Plus hängt damit zusammen, dass Teslas Gemeinschaftsunternehmen mit dem Batterielieferanten Panasonic erstmals schwarze Zahlen geschrieben hat. Also ich denke mal, da schwingt viel Hoffnung mit.
Die Google-Mutter Alphabet hat Zahlen vorgelegt, und mit welcher Resonanz?
Anleger enttäuscht, das Wachstum zwar im Plus, aber das Geschäft der Tochter Google schlechter als erwartet und die Aktien mehr als 2% im Minus.
Und die Aktie von Bayer heute mit Kursanstieg, woran lag das?
Steigt 2,5%, einfach weil es Vergleichsverhandlungen zwischen Bayer und Tausenden von Glyphosat-Klägern gibt, und da hofft man, dass das alles zu einem guten Ende kommt.
Euro, Anleihen und Gold fehlen uns noch.
Der Euro wird mit 1,1050 gehandelt, die Umlaufrendite von -0,44 auf -0,41% gestiegen, und die Feinunze Gold 1567,41 Dollar.